SRF 1.
SRF 1 Forum.
Immer im Herbst gibt es ein Ritual. Und das geht so. Die Krankenkassen geben bekannt, was sie im vergangenen Jahr für Kosten hatten. Und das sind aktuell 31,7 Milliarden Franken. Das ist mehr als im Jahr davor. Ja, und nachher tritt ein paar Tage später der Gesundheitsminister vor die Medien und sagt das Unvermeidliche. Krankenkassenprämien, die gehen auch aufs neue Jahr wieder rauf. Das heisst für 2018 im Durchschnitt 4%. Wieso steigen denn eigentlich die Krankenkassenprämien quasi automatisch einfach jedes Jahr wieder neu?
Weil wir uns mehr leisten, als wir uns leisten können.
Wir leben viel immer ins Spital, gehen wegen jedem bisschen. Wenn es nicht würde gehen, hätten wir das nicht.
Für die Passantinnen und Passanten auf der Strasse ist der Grund für den ständigen Prämienanstieg also ganz klar. Aber ist er wirklich so klar? SRF-Redaktorin Christine Hubacher, du diskutierst in dieser Stunde über diese und andere Fragen mit unseren Hörerinnen und Hörern und mit deinen Gästen.
Ist es so klar, wer eigentlich die Hauptschuld trägt daran, dass die Prämien stetig steigen? Ich habe zwei Personen hier am Tisch begrüßen. Eins ist der Jürg Schlup, Präsident der FMH-Vereinigung der Ärzte in der Schweiz. Herr Schlup, wer trägt die Hauptschuld? Patienten, die pausenlos zum Doktor rennen?
Nein, ich habe den Eindruck, dass Patienten durchaus die Kosten ein bisschen modifizieren mit ihrem Verhalten. Das ist so. Es ist aber so, dass unsere Patienten im Durchschnitt viermal pro Jahr zum Doktor gehen, versichert die Schweiz. In Deutschland gehen sie doppelt so viel. Also das ist nicht so, dass sie zu viel zum Doktor gehen. Vergleichsweise in Europa gehen sie absolut vernünftig.
Dann fragen wir zweiten Gast in der Runde, der Felix Schneuli, Krankenkassenexperte vom Vergleichsdienst comparis.ch. Wer trägt die Hauptschuld? Die Ärzte, die nicht genug behandeln und operieren können.
Also das Beispiel von Jürg Schlup ist gut. Also die Schweizer gehen wirklich relativ wenig zum Doktor. Aber wenn sie zum Doktor gehen, ist es einfach sehr teuer. Und darum zahlen wir noch jedes Jahr mehr Krankenkassenprämien. Was ich interessant finde, ist, wir kennen Kosten auf Franken und Rappen genau. Aber wenn es um die medizinische Qualität geht, also wenn es darum geht, was bekommen wir eigentlich auch dafür, dann sind wir relativ schwach da, was Daten betrifft.
Also teuer, einfach im letzten Jahr waren es 80 Milliarden Franken, die das Gesundheitssystem hier in der Schweiz gekostet hat. Die dritte Runde, die ist von Bern zugeschaltet, das ist die SRF-Inlandredaktorin Rahel Walser. Rahel Walser, wenn die Politik jemanden in die Pflicht nehmen will, wann nehmen Sie denn vielleicht Patienten oder die Ärzte? Und jetzt, wir haben, glaube ich, ein bisschen ein Problem mit dem Bern. Rahel Walser sollte jetzt auf dem Sender sein. Und Rahel Walser?
Ich höre euch, ich weiss nicht, ob Zürich auch mich
jetzt
hört.
Okay, ist gut. Das schön, wenn man verbunden ist. Ich sage genau. Es noch einmal, wer steht eigentlich in der Pflicht, Politik, wenn Politiker sagen, so, jetzt müssen wir etwas machen, sind es die Ärzte oder sind es Patienten?
Ja, das Gesundheitswesen ist eines der grössten Sorgenkinder in der Schweizer Politik und darum probiert man auf allen Ebenen anzusetzen. Also der Bund probiert eben zu schauen, dass die Leute weniger zum Arzt gehen. Er probiert aber auch zu schauen, dass die Behandlungen, die man macht, wirklich etwas bringen und die zu streichen, die nicht so viel bringen. Und dann probiert er auch beim Lohn der Ärzte etwas zu machen. Das ist dann eben die sogenannte TARMED-Revision oder der TARMED-Eingriff vom Bundesrat Berset. Mit dem will er jetzt 470 Millionen Franken einsparen.
Also der Bundesrat jongliert zwischen Patient und Arzt. Das ist das Forum auf Radio SRF 1. Wir reden über Krankenkassenprämien, die Jahr für Jahr steigen, seit 2010 um 12%. Leute da diskutieren mit. Was können wir denn machen für die Kosteneingriff zu bekommen? Ich sage schnell die Telefonnummer, das ist 0848 440 222 0848 440 222. Das ist die Telefonnummer hier im Forum. Ein Hörer hat sich schon auf srf1.ch gemeldet mit einem Kommentar. Ich habe ihn jetzt schon am Telefon, das ist der Herr Brenken. Guten Abend, ihr seid Hausarzt, Herr Brenken in Biberist. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich bin heute Abend in Tübingen, nicht in der Pflicht.
Gut, da bin ich ein bisschen vorschnell gewesen. Herr Brenken, ihr habt einen Kommentar geschrieben, wo ihr gesagt habt, ich denke, es ist auch als Hausarzt, dass da Patienten sitzen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade müssten da sitzen. Erklärt das noch ein bisschen.
Ja, also wenn ich, sagen wir, 20, 30 Patienten habe, am Tag, da gibt es vielleicht, sagen wir, 4, 5 von denen, wo ich würde denken, ja, eigentlich könnte man das auch mit ein bisschen besser ruhen, mit einem Hausmittel und vor allem mit ein bisschen Geduld auch selber behandeln
zuhause. Könntet ihr,
das ist, ja.
Herr Brinken, hättet ihr die Möglichkeit, als Hausarzt, sagt man das, zu sagen, wisst ihr was, nächstes Mal müsst ihr dann vielleicht nicht so schnell kommen. Sagt man so etwas als Arzt?
Nein, da, also das würde jetzt nicht sagen, das nächste Mal kann natürlich Angst aussehen. Da kann es akut aussehen, dass der gleiche Patient wirklich den Hausarzt braucht.
Herr Brinken, was mich auch noch wundernimmt, ist ja, man sagt, ein Patient ist erst zufrieden, wenn er ein Medikament hat bekommen und er dann hat er das Gefühl, so, jetzt ist etwas gegangen. Erlebt ihr das auch so?
Ja, das gibt die, die so reagieren und die anderen, die sind dem Medikament gegenüber skeptisch eingestellt. Vielleicht der gleiche mit einem pflanzlichen Probieren oder einfach mit dem, was man eben auch sagt, als Hausarzt. Mal ein Bettfläschchen auflegen. So,
dann kommt es gut. Also,
kommt es gut, genau.
Ist das etwas, was einem als Arzt manchmal zu denken gibt? Oder erlebt ihr dort eine Entwicklung, dass die Leute vielleicht schneller kommen als noch vor 5 Jahren? Einfach, dass es so eine Entwicklung gibt?
Das würde ich jetzt. Ja, sagen wir so, wir haben ja noch den Dr. Google. Und durch den Dr. Google sind viele Patienten teilweise verunsichert und können das nachher versichern, quasi beim Hausarzt. Für etwas, wo eben nicht unbedingt den Hausarzt benötigen würde.
Ich danke euch sehr. Merci vielmal für das Telefon, Herr Brinken, dass ihr da sie zur Verfügung gestanden. Der Hausarzt, Herr Brinken, hat diverse Sachen angesprochen. Also einerseits, man geht vielleicht ein bisschen schneller, also auf 20 Leute sind es vielleicht 4 pro Tag, wo er sagt, ich komme einfach ein bisschen tiefig. Ist das irgendwie etwas, was man könnte eindämmen könnte? Was denkt ihr, Herr Schlup, als Ärztevertreter?
Ja, der Herr Brinken hat ja gesagt, dass das mit der Verunsicherung zu tun hat. Also man kann auch zu viel wissen oder zu falschen wissen oder sich Sorgen machen. Ich denke, Vertrauen ist im Gesundheitswesen sehr wichtig. Je grösser das Vertrauen in die Beratung, in die Leistungserbringer, desto kleiner die Verunsicherung und desto geringer die Inanspruchnahme. Also die Verunsicherung abbauen wäre ganz wichtig. Vertrauen schaffen.
Vertrauen schaffen. Herr Schneuli.
Gut informieren ist noch besser als nur Vertrauen. Also, ich würde
also das
sagen,
ist der Dr. Google, oder?
Also ja, ich würde sagen, also, das ist nicht nur schlecht. Also, es gibt sicher auch das Problem, dass Leute, die schnell gehen googeln, dass die dann verunsichert sind. Aber dann müssen sie auch nicht gerade zum Arzt. Oder? Es gibt ja zum Beispiel Telemedizin. Man kann auch anrufen. Das hat auch ganz eine wichtige Funktion. Also telemedizinische Anbieter, die können viele Probleme lösen. Eben gerade all die Bagatellen, wo eigentlich der Hausarzt finde, das wäre jetzt nicht nötig sein, dass der Patient für das dahergekommen ist. Und die Telemedizin-Modelle gibt es ja, und für das gibt es auch Prämienrabatt. Da wären wir ganz bei einem wichtigen Punkt. Oder? Der Prämienrabatt, das ist wirklich ein Anreiz, dass man sich eben mit dem richtigen Modell versichert. Und wer so ein Modell hat, entweder zuerst muss anrufen oder zuerst zum Hausarzt oder in die HMO-Gruppenpraxis gehen, der geht eben nicht mit jeder Bagatelle im Spitalnotfall und der hilft kostensparend.
Also man macht quasi eine Schwelle, tut man dort reinbauen mit. In der Runde ist auch Barbara Koller. Sie ist Online-Redaktorin. Barbara, du hast einen ganz, ganz Haufen Online-Kommentare durchgelesen auf Facebook. Sie besitzen fast 90 Kommentare gekommen. Jetzt hier auf srf1.ch. Ich glaube, dass man so schnell zum Doktor geht und vor allem gerade zum Notfall rennt, das hat jemand beschäftigt.
Ja, also die Meinung ist, die wird recht oft vertreten in Online-Diskussion. Zum Beispiel Silvana Della Moretta aus Frauenfeld hat einen Kommentar geschrieben und sie sagt, man höre ja immer wieder, dass Notfalldienste in Spitälern bei den kleinsten gesundheitlichen Problemen wie Schnupfen oder Husten in Anspruch genommen werden und das verursache enorme Kosten und sie stellt mal die Frage in den Raum, Vielleicht fehlt es da einfach ein bisschen Aufklärung.
Also die Aufklärung, dass man weiss, dass es einfach teurer kommt, wenn man auf einen Notfall geht. Wieso ist es eigentlich teurer, wenn man auf einen Notfall geht, Herr Schlupp?
Es hängt vor allem an der Infrastruktur und am Personal. Dort gibt es einfach eine aufwendigere Infrastruktur und mehr Personal. In der Notfallpforte muss man Vorhalteleistungen bringen.
Das Wort verstehe ich nicht.
Ja, man muss gewisse Personal und Infrastruktur bereithalten, auch wenn nichts läuft, einfach für alle Fälle gewappnet sein. Das sind sogenannte Vorhalteleistungen und die sind sehr teuer. Und von dort her gibt es einfach die Basiskosten, die sind höher in der Notfallpforte. Darum tun ja viele Notfallpforten sich so behelfen, dass sie Hausarztposten quasi vorher setzen, sodass man einen Filter hat vorne, bevor es mit Notfallpforten kommt, mit dem zum Hausarzt kann. Das ist sehr sinnvoll. Auch die telemedizinischen Beratungen und die Hausarztmodelle, die Managed Care Modelle, die der Herr Schneuli hat erwähnt vorhin, die sind auch sinnvoll als Filter. Das hilft alles, Kosten sparen. Am besten wäre natürlich, wenn man mehr ambulante Versorgungszentren hat, außerhalb vom Spital, die wären noch günstiger.
Jetzt muss ich aber sagen, ein bisschen eine Lanze brechen für die, die sofort auf einen Notfall gehen. Man hat ein strenges Leben, man ist irgendwie berufstätig, man pendelt etc. Und dann kann man erst vielleicht am nächsten Tag zum Hausarzt, zwischen 11 und 12, wo man arbeiten muss. Und das ist doch der Notfall, wo man am Abend kann, schnell noch auf einen Notfall gehen kann. Das ist doch praktischer. Felix Schneuli.
Ja, das ist aber nicht repräsentativ. Also wenn ihr telemedizinische Zentren fragt, die wirklich saubere Statistiken machen, die sagen euch, die meisten Leute, die rufen am Sonntag am Abend an, weil sie am Montag nicht wegen arbeiten. Und dann brauchen sie noch ein Arztzeugnis. Also es ist nicht unbedingt so, dass man einfach dann gerade zum Arzt geht, weil es wirklich sehr weh tut, sondern wenn man irgendwie das Gefühl hat, jetzt muss ich noch eine Lösung haben, oder zum Beispiel für einen blauen Montag zu schreissen oder so etwas. Oder? Aber was ich damit sagen will, das ist vielleicht auch nicht repräsentativ. Aber der Punkt ist, die Leute haben besondere Bedürfnisse, man hält sich nicht an Arbeitszeiten, man will flexibel sein, man will nicht warten, man muss einen schnellen Service haben. Und das ist ganz klar, die hohe Erwartungshaltung der Patienten, die tut natürlich die Kosten schon in die Höhe treiben. Das ist ja so.
Der hat einen Online-Kommentar, glaube ich, hat das aufgegriffen.
Ja, die Arztzeugnisse waren an verschiedenen Orten Thema gewesen. Auf Facebook, da schreibt der User, man müsse vielleicht auch den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die sofort ein Arbeitszeugnis verlangen, weil das sind vielleicht die falsche Massnahme gegen die Zunahme von Kurzabsenzen, weil die ja andere Ursachen haben. Also
das sehe ich genau gleich. Also ich finde, also wenn ein Arbeitgeber ein Problem hat, dann tut er gescheiter mit dem Arbeitnehmer reden, statt dass er probiert, Absenzen klein zu halten, indem er für jeden Shishi ein Arztzeugnis verlangt. Und da muss ich halt auch sagen, die Ärzte sind auch ein grosszügig mit diesen Arztzeugnissen.
Also was heisst das?
Ja, also die werden anstandslos ausgestellt, wenn der Patient das will. Oder? Und da muss ich sagen, da müssen die Ärzte ein bisschen ihre ärztliche Ethos in den Vordergrund stellen und nicht nur die Wünsche des Patienten erfüllen.
Ich schaue jetzt mal den Arzt, Herr Schlupp, an.
Ja, das ist ein Gerücht von Herrn Schneuli. Das ist, das mag in Einzelfällen so sein, dass einzelne Ärzte grosszügig sind. Aus meiner Sicht ist der Hauptgrund von diesen Zeugnisfragen, ist, dass es Arbeitgeber gibt, die am ersten Tag ab der ersten Stunde ein Zeugnis verlangen. Und das ist erstens ein Zeichen von mangelndem Vertrauen vom Arbeitgeber in Arbeitnehmer. Und zweitens verstopft das das System Hausarzt und Grundversorgung komplett, weil die Leute, die müssen dann zwingen zum Doktor, im ersten Tag müssen die ein Zeugnis haben. Da könnten die Arbeitgeber durchaus mehr Vertrauen zu ihren Mitarbeitern zeigen und sagen, ab dem Tag 3.
Gut.
Auf politischer Ebene wird das Thema Selbstverantwortung vor allem im Zusammenhang mit der Franchise ja auch immer diskutiert. Also eben, da geht es nicht darum, wie schnell geht man zum Arzt und zu welchem Arzt. Und die Franchise ist ja das, was man muss selber zahlen muss. Und das kann man unterschiedlich hoch einstellen bei der Versicherung. Das Mindeste ist 300 Franken, das Höchste ist 2'500 Franken. Und dort hat der Bundesrat Berset Veränderungen vornehmen und hat eben die hohe Wahlfranchise Krankenkassen wollen unattraktiver machen und die maximal zulässigen Rabatte oben abholen. Und da ist er dann aber zurückgepfiffen worden von beiden Räten, vom Nationalrat und vom Ständerat von diesen Kommissionen, und sodass jetzt die Franchise eben beibehalten werden.
Das ist noch nicht ganz entschieden. Also, da muss man
also die Ständeratskommission ist noch dran.
Ja, der Punkt ist aber, der Bundesrat hat das schon entschieden. Oder? Und das war ziemlich dreist von Herrn Berset nach einer vernichtenden Vernehmlassung. Also die Kritik gegen die Rabattkürzung war massiv. Und nach so einer vernichtenden Vernehmlassung im Gesamtbundesrat die Rabattkürzung zu unterbreiten und vom Gesamtbundesrat sogar noch ein Ja zu bekommen, da muss ich sagen, das ist schon ziemlich erstaunlich. Aber jetzt ja, er muss zurückkrebsen.
Gut, jetzt noch der Herr Schlup zu diesem Thema und dann gehen wir weiter.
Franchisen sind grundsätzlich ein wichtiges Instrument, um Prämien zu dämpfen und die Möglichkeit und die Freiheit den Versicherten zu geben. Es ist vor allem ein gutes Instrument für Junge, die eh schon zu hohe Prämien zahlen, vergleichen im Solidaritätsidee-Gedanken. Und das ist das wichtigste Instrument, für die Prämien zu dämpfen.
Gut, wir lassen das hier, Arbeitszeugnis. Ich weiss, wir können bei dieser Sendung, wir können immer nur über die Themen ganz leicht die antüpfen. Ich möchte eine weitere Hörerin begrüßen. Ist das Frau Blauner aus Bern. Guten Abend, Frau Blauner.
Da ist Therese Blauner aus Bern. Ich habe mal ganz eine grundsätzliche Frage. Und das hört man immer wieder und niemand von der Politik redet über das, dass wir die Grundversicherung von jedem Asylbewerber müssen übernehmen müssen. Mal nimmt es die Krankenkasse und mal die. Warum redet man nicht über das?
Dann reden wir doch über das, Frau Blauner. Merci vielmals für das Thema. Es ist übrigens so, bei uns auf srf1.ch in den Kommentaren ist das so ein- oder zweimal aufgeschonen.
Also ich kann vielleicht auch gerade sagen, in der Politik ist das schon ab und zu ein Thema. Asylsuchende müssen ja eine Krankenversicherung haben. Die Kantone können ihnen dann bei der Wahl von der Krankenkassen aber gewisse Vorgaben machen oder sie dort einschränken. Es gibt aktuellen Vorstoss aus Reihen von der SVP, wo es eben darum geht, die Finanzierung von der Krankenversicherung für Asylsuchende neu zu regeln. Der Bundesrat hat dort schon Stellung dazu genommen und hat gesagt, das seien 0,67%, also relativ wenig von den Gesamtkosten von der Krankenversicherung, die für Asylsuchende ausgegeben werden. Und der Bundesrat lehnt ab, da irgendwie Änderungen vorzunehmen. Und jetzt muss als nächstes dann der Nationalrat darüber diskutieren.
Das ist Rahel Walser, die wir jetzt gerade gehört haben, zugeschaltet aus Bern, Inlandredaktorin von Radio SRF. Es ist ein Thema, das sehr beschäftigt hat, etwas damit zu tun, dass man quasi für die anderen muss Kosten übernehmen muss. Das ist eines so ein bisschen von diesen Grundthemen. Warum muss ich helfen mitzahlen, wenn jemand mit sich so Übergewicht anisst? Warum muss ich mitzahlen, wenn jemand raucht und raucht und raucht? Also so quasi der Solidaritätsgedanke wird ja hier eigentlich auch wieder ist so Thema. Herr Schneuli, sagen wir etwas dazu.
Ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich ein gutes Krankenversicherungsgesetz, was das Gleichgewicht zwischen Eigenverantwortung und Solidarität betrifft. Also wir haben vorhin jetzt die Franchise diskutiert. Das ist der Anteil Eigenverantwortung. Und dann haben wir eben auch den Anteil Solidarität. Dort gibt es auch in Bevölkerungsbefragungen, sieht man das, bei, sagen wir mal, grob fahrlässigem Verhalten. In der Unfallversicherung ist ja das klar. Da muss ein klarer Zusammenhang zwischen Verhalten und Schaden. Und bei der Krankenversicherung ist das nicht das Gleiche, weil bei der Krankheit gibt es halt nicht einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Verhalten und Schaden. Also das heisst, wenn ich Raucher bin, bekomme ich nicht automatisch einen Lungenkrebs. Und wenn ich nicht Raucher bin, heisst das auch nicht, dass ich garantiert keinen Lungenkrebs bekomme. Darum ist es dort ein bisschen kompliziert. Aber ich finde, man sollte ja das nicht tabuisieren. Man sollte schon darüber dürfen reden, ob es möglich ist, auch da ein paar Anreize zu schaffen, dass Leute, die sich gesundheitsbewusst verhalten, das bei der Prämie auch positiv spüren. Aber umgekehrt sollten wir die genetisch schlechte Dispositionen haben, die sollten wir nicht bestrafen.
Kommen wir noch mal zu den Asylsuchenden und den Flüchtlingen, was Frau Blauner da angesprochen hat, Frau Baumgartner, glaube ich, angesprochen hat. Also, ist das etwas, was ihr viel gehört, Herr Schlup?
Es ist ja so, dass Frau Walser hat gesagt, welchen Kostenrahmen das ungefähr betrifft. Wir sind im Promille-Bereich. Das ist nicht, hat keinen Zusammenhang mit der Prämiensteigerung. Und das geht im normalen Rahmen natürlich. Wir haben seit dem 96, das Volk hat dem zugestimmt, das Versicherungsobligatorium für alle Menschen, die in diesem Land leben. Sei es temporär, sei es jahrelang. Und von dort her hat das Volk dort das Obligatorium wollen und die Solidarität wollen. Und Solidarität ist ein wichtiger Kitt für den Zusammenhalt der Bevölkerung. Und die Solidarität gilt auch für die Asylbewerber.
Also wichtig ist zum Festhalten.
Kommt wenn natürlich das, noch etwas dazu. Oder? Wer der hier im Land schlecht würdet versorgen, die kämen nachher teurer. Weil wenn ihr solche Menschen nicht würdet, möglichst niederschwellig Grund versorgen, dann würden sie nachher kränker und entsprechend aufwendigere und teurere Behandlungen nachher verlangen, irgendeinmal, wenn ihr wartet.
Ich glaube, das ist unbestritten, also, dass wir hier in der Schweiz eine niederschwellige medizinische Versorgung haben, dass wir einen Zugang für alle Leute, ob sie reich sind oder arm, gleich haben. Das ist natürlich eine Errungenschaft und das sollten wir nicht aufgeben. Aber ich möchte gleich darauf hinweisen, ob es sinnvoll ist, rein administrativ, dass man eine Bevölkerungsgruppe, eine ganze Bevölkerungsgruppe, auch wenn es nicht viele sind, oder, die nicht in der Lage sind, Krankenkassenprämien zu zahlen, ob man die über den Umweg, der Staat muss ja die Prämien gleich zahlen, ob dort der Staat nicht gerade die medizinischen Leistungen zahlt, statt über den Umweg Krankenkassenprämien mit der ganzen Administration, ich finde, das kann man schon diskutieren, ohne die medizinische Versorgung von dieser Gruppe zu verschlechtern.
Gut. Eine nächste Hörerin, SRF1-Hörerin, das ist wieder eine Therese, das mal Therese Baumgartner aus Rodersdorf. Guten Abend, Frau Baumgartner.
Ja, also ich heiße Beatrice Baumgartner.
Gut, ich habe einfach heute Abend das Glück mit diesen Namen.
Das macht genau. Gar nichts. Ja, also mein Beitrag ist der, dass ich sage, es sind nicht die überflüssigen Psyche bei den Hausärzten, weil Hausärzte wären eigentlich sowieso von mir aus gesehen viel verbreiteter, wenn das so ein rentables Geschäft wäre. Aber ich denke, es sind vor allem auch die spezialisierten Angebote. Also Fachärzte, Fachkliniken, wo relativ ein dichtes Netz in der Schweiz ist, von ganz spezialisierten Instrumenten für Untersuchungen, ob das Spitäler oder Praxen sind. Und die möchten alle natürlich ihre Geräte amortisieren. Das heisst, die sind darauf angewiesen, dass sie Patientinnen und Patienten haben, die sich heute durch die Geräte testen oder therapieren. Und es ist auch auffällig, dass in der Schweiz bedeutend mehr Gelenke ersetzt werden als beispielsweise in Deutschland, obwohl ich nicht denke, dass die Deutschen sehr viel anders leben als wir, von der Lebenshaltung her, von ihrem Lebensstil her. Also das sind schon Sachen, die mir auffallen. Und ich denke, dass vor allem mit dem Spezialisieren ist sehr preistreibend.
Bleiben dran, Frau Baumgartner, ich gebe das sehr, sehr gerne in die Runde. Also zuerst von hinten an, dass in der Schweiz zum Beispiel viel mehr Gelenke operiert werden als in Deutschland. Herr Schlup, Präsident von FMH.
Jawohl, also es ist, wie ihr sagt, tatsächlich so, dass es Stimmen gibt, die sagen, es werde zu viel operiert. Das ist so. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, das ist ein kleiner Prozentsatz, der zu viel operiert wird. Es ist aber auch so, dass natürlich in einem hochqualitativen, spitzenmedizinischen Umfeld, wie das Schweizer Gesundheitswesen ist, mehr Leistungen angeboten werden. Ich mache ein Beispiel. Wenn ihr die durchaus eben hilfreich sind und die man muss im Kontext sehen. Ich mache ein Beispiel. Eine 90-jährige Frau hat eine Hüftarthrose, ist selbstständig und lebt alleine und ist verwitwet. Und die lässt jetzt eine Hüftprothese implantieren wegen ihrer Hüftarthrose. Sie bleibt weiterhin nach der Operation selbstständig, autonom, wird nicht pflegebedürftig. Der rendiert die Hüftoperation nach 6 Monaten. Nach 6 Monaten rendiert das, weil die Pflegekosten für die 90-jährige Frau wären so hoch, dass die Hüftprotheseimplantation bei dieser Arthrose, wenn sie nachher wieder autonom kann laufen und sich versorgen, rendiert bereits nach 6 Monaten. Darum muss man das ein bisschen relativiert sehen und den Einzelfall anschauen. Und von dort her muss man immer schauen, ist die Operation tut die Lebensqualität verbessern. Erstens, zweitens, ist die wirksam. Drittens, ist die zweckmässig. Und viertens, ist die wirtschaftlich. Jetzt bei dem Beispiel, das ich gesagt habe, ist das alles erfüllt. Und das wäre nutzbringend.
Reden wir doch mal über die Schweizer Knäu versus die deutschen Knäu. Das ist nachvollziehbar, was Sie sagen, Herr Schlup. Frau Baumgartner bringt das Beispiel vor, es werden mehr Gelenke in der Schweiz operiert als in Deutschland. Ich möchte gerne auf diesen Punkt.
Ja, Frau Baumgartner hat absolut recht und Jürg Schlup hat auch recht. Im Einzelfall. Aber ich finde, man findet immer gut, Einzelfall, was eben jetzt gerade gerechtfertigt ist. Aber Fakt ist, wir tun mehr künstliche Gelenke implantieren als in Deutschland. Jetzt kann man sagen, ist das sozusagen, sind wir ein bisschen weiter in der Schweiz, machen es die Deutschen einfach ein bisschen später.
Haben wir höhere Ansprüche an unsere
Gelenke? Oder haben wir höhere Ansprüche? Ich sage ganz klar, das ist eine Sache, die Arzt und Patient müssen entscheiden müssen. Aber es gibt andere Sachen, die viel eindeutiger sind. Oder?
Also aber sagen wir noch schnell etwas, Herr Schneuli. Was ich gehört habe, ist, dass jemand, der nicht genug Gelenke operiert, in einem Jahr nachher quasi wie Berechtigung verliert, dass er im nächsten Jahr wieder zum Beispiel so eine solche Operation durchführen kann.
Jetzt sind wir genau beim wesentlichen Punkt. Die einzelnen Fachgesellschaften der Ärzte, die haben sogenannte Guidelines, also das sind Richtlinien. Richtlinien, die sagen, wenn das und das gegeben ist, dann macht man eine Operation. Wenn das und das aber nicht gegeben ist, dann macht man es nicht. Oder? Und ich finde, über das müssen wir reden. Und es gibt Leute wie Thomas Rosemann, Professor für Hausarztmedizin an der Uni Zürich, die sagen, das grösste Problem in der Schweiz, das wir haben, ist, dass Ärzte nicht Richtlinien der eigenen Fachgesellschaft befolgen. Und dort müssten wir den Ärzten ein bisschen strenger auf die Finger schauen, dass sie wirklich die eigenen Richtlinien befolgen. Und es gibt zum Beispiel jetzt gerade einen Test bei Zahnärzten, da gibt es nicht einmal um Krankenkassen, weil Zahnmedizin ist keine Pflichtleistung. Dort hat man sozusagen einen Test gemacht bei 180 Zahnärzte, oder? Und hat getestet, tun die jetzt ein Bohren und ein Implantat, eine Füllung drin, oder tun sie nicht. Und laut Richtlinien ist ganz klar, es waren nur so kleine Kariesschäden gewesen, man hätte das abschaben können. Also man hätte nicht müssen bohren und Füllung drin tun. 50 von 180 haben trotzdem eine Füllung drin. Entgegen der eigenen Richtlinie. Kostenpunkt im Durchschnitt 500 Franken pro Behandlung. Oder man muss sagen, dort müssen wir aufhören.
Das Bundesamt für Gesundheit, ja, wenn ich mich dort gerade das Bundesamt für Gesundheit will eben medizinische Behandlungen und Eingriffe künftig noch vermehrt darauf prüfen, ob sie wirksam sind und wenn nicht, die auch aus der Grundsicherung rausnehmen. Also, dass man den Leistungskatalog genauer überprüft. Und zum Beispiel eben bei den Knäuarthroskopien hat man das gemacht oder auch bei so Eisensubstitutionen. Und als nächstes auf der Liste stehen dann gewisse Behandlungsarten bei Bluthochdruck. Und
Herzkatheteruntersuchungen ist genau, auch das Beispiel.
Genau. Und das Bundesamt für Gesundheit rechnet vor, dass man damit rund 100 Millionen pro Franken könnte sparen. Das ist eben das eine, also die Frage, welche Operationen und Behandlungen machen Sinn. Und dann das andere Thema ist ja, welches Spital soll was anbieten. Und auch dort gibt es eine Liste, Liste für hochspezialisierte Medizin, die sagt, welches Spital darf eigentlich was noch anbieten. Die wird im Moment revidiert. Das ist ein jahrelanges Seilziehen, weil natürlich niemand etwas abgeben will. Und jetzt im Herbst, also gleich, soll dann die revidierte Liste rauskommen. Da wird es dann eben spannend zu sehen, ob wirklich etwas gestrichen wird, zum Beispiel jetzt im Bereich von der Bauchchirurgie.
Fragt mir doch Frau Baumgartner, die immer noch am Telefon ist, aus Rodersdorf, ihr gehört, ihr habt es mit in ein Wespennest reingestochen, dass man so solche Listen macht. Ist doch eigentlich tönt noch vielversprechend. Was sagt ihr, Frau Baumgartner?
Ja, tönen tut es schon nicht schlecht, aber es ist genau, wie ihr eben gesagt habt oder wie gesagt worden ist, weil wir so ein hochgerüstetes Gesundheitswesen, wir dürfen gar nicht Gesundheitswesen heissen eigentlich, so viel riesen Angebote haben. Eigentlich,
die russische Polizei hat Räumlichkeiten der Bewegung. Natürlich. Russland.
Ja, jetzt haben wir, jetzt ist da glaube ich noch jemand anderes. Genau. Gut, jetzt muss ich schnell den Regie Sager anschauen, wie wir weiterfahren. Wir fahren weiter mit der Sendung. Gut, fahren wir weiter mit
der Sorge. Also ein Teil haben die Herren ja selber bestätigt, weil wir so ein grosses Angebot haben, wo amortisiert werden, die wir fortlaufend Kosten produzieren. Also die Bestätigung ist da. Und ein weiterer Punkt wäre noch mit den neuen Entwicklungen auch von Medikamenten, wo dann neue Krebsmedikamente, habe ich jetzt gerade das Beispiel gelesen.
Frau Baumgartner.
Ein Behandlungszyklus kostet 1 Million Dollar.
Genau.
Und solche Sachen entwickeln, finde ich, unmoralisch.
Die Medikamentendiskussion muss ich noch ein bisschen hinterher tun, weil wir noch mitten in diesem Facharzt, in dieser Facharztdiskussion sind. Und jetzt muss der Herr Schlup etwas sagen, der Präsident von FMH, von der Vereinigung der Ärzte. Also die Ärzte stehen auch auf der Anklagebank, weil man sagt, die operieren zu viel, die halten sich nicht an ihre Richtlinien von den einzelnen Gesellschaften und vielleicht operieren sie auch, dass sie ihre quasi Befähigung nicht verlieren, dass sie eben tiptop neu operieren können. Jetzt Herr Schlup.
Also die Richtlinien von den Fachgesellschaften, die sind ausgezeichnet und dass die nicht von allen Fachärzten befolgt werden, das ist richtig, aber es ist natürlich so, dass nicht alle Ärzte, die in der Schweiz berufstätig sind, Mitglied von diesen Fachgesellschaften sind. Und dann müssen sie sich nicht daran halten, wenn sie nicht Mitglied von dieser Fachgesellschaft sind. Das ist keine Zwangskörperschaft, sondern das ist eine freiwillige Mitgliedschaft. Und es ist so, dass Ärzte, die sanktioniert werden, zum Teil nachher die Fachgesellschaften verlassen. Das heisst, dass wer ein Qualitätslabel ist, der betreffende Facharztmitglied der Fachgesellschaft. Von dort her hat Herr Schneuli absolut recht. Die Richtlinien sind gut, die Richtlinien werden nicht immer befolgt, aber echt Achtung, es ist nicht eine Zwangsmitgliedschaft. Das ist ganz anders als Frankreich oder in Deutschland oder in Italien. Dort ist das gegeben, dort haben wir das, das ist in der Schweiz nicht. Aber ich möchte noch etwas sagen zum Leistungskatalog. Das ist mir noch wichtig, weil dort hat ja das Bundesamt für Gesundheit, hat Frau Walser gerade gesagt, tut den Leistungskatalog überprüfen. Das ist aus meiner Sicht ganz etwas Wichtiges. Das wird viel zu wenig gemacht, die Überprüfungen. Der Leistungskatalog sollte man viel fleissiger überprüfen. Und das wäre auch ein wichtiges Mittel für die Kosten in den Griff zu bekommen und zu dämpfen, die Anstiege, wenn man die Leistungskatalog immer wieder überprüfen und engmaschig überprüfen würde.
Jetzt ein Wort zu Online-Kommentaren, was auch genau bei dieser Thematik hat sich auch eine Diskussion entzündet.
Ja, also zum Thema Spezialisten hat Hannelore Jentsch noch geschrieben und sie findet, man müsste die jungen Ärzte ja so ausbilden, dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit gerade zu einem Spezialisten müsse gehen.
Ja, ich sage, das ist so jetzt ein bisschen als ambivalente Situation. Oder? Auf der einen Seite haben wir einen riesigen technologischen Fortschritt in der Medizin. Und das verlangt auch Spezialisierung. Oder? Es ist heute nicht mehr möglich, dass man Ärzte so ausbilden kann, dass sie wirklich überall in allen Gebieten top sind. Oder? Und darum muss man sich entscheiden, ob man sie früher spezialisieren lassen. Und dann hat man halt mehr Spezialisten. Auf der anderen Seite braucht es Generalisten, die sozusagen den Gesamtüberblick haben, aber dann nicht mehr jedes Detail selber machen, aber sozusagen wissen, zu welchem Spezialisten muss man sie jetzt schicken. Dann gibt es aber noch etwas anderes. Wir reden hier nur von den Ärzten. Es gibt noch Haufen andere hochqualifizierte Gesundheitsfachleute. Und dort haben wir im Krankenversicherungsgesetz ein Problem. Alles, was Pflichtleistungen sind, muss der Arzt machen oder der Arzt anordnen. Wir haben die anderen Fachleute, die können viel mehr selber Verantwortung übernehmen. Auf der einen Seite haben wir die Ärzte, die jammern, sie sind überlastet. Auf der anderen Seite wehe eine andere Berufsgruppe, die ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen.
Sag das Beispiel.
Zum Beispiel die Apotheker, haben wir gesehen im Heilmittelgesetz, oder? Selber impfen, gewisse Untersuchungen selber machen, chronisch Kranke betreuen, aber auch Spitex, oder? Spitex, die kennen ihre Patienten, die wissen doch, ist jetzt der Diabetiker noch im grünen Bereich oder ist er nicht mehr im grünen Bereich, dann muss er ihn zum Arzt schicken. Da braucht es doch nicht für jede Rezeptverlängerung von einem Medikament eine ärztliche Unterschrift. Da müsste der Jörg Schlup mal ein bisschen Hand bieten für eine etwas pragmatischere Lösung, ein bisschen weniger Ärzte zentriert, ein bisschen mehr Teamwork.
Bevor der Herr Schlupp die Hand bietet. Wollte ich für alle, die kurz vorher zugeschaltet haben, sagen, wo das ihr eigentlich seid, nämlich auf SRF1. Wir sind mitten in der Forumsdiskussion. Es geht darum, die Krankenkassenprämie, die immer im Herbst wieder angekündigt wird, dass die steigen. Und wir reden darüber, warum steigen sie und was können wir eigentlich dagegen machen. Am Tisch ist der Felix Schneuli. Er ist Krankenkassenexperte vom Vergleichsdienst comparis.ch. Und auf der anderen Seite ist der Jürg Schlupp, er ist Präsident FMH, er vertritt die Schweizer Ärzte hier am Tisch. Und die dritte Runde, die ist nicht physisch hier präsent, das ist Rahel Walser, Inlandredaktorin von SRF. Sie weiss es, wie es im Bundesbern aussieht. Excuse Barbara Koller, die habe ich vergessen. Das ist unsere Online-Redaktorin. Also ganz ein Haufen Leute, es geht um Krankenkassenprämien. Und der Herr Schlupp muss jetzt eine Hand bieten. Er ist nämlich von Felix Schneuli darauf aufmerksam gemacht worden. Die Ärzte verteidigen ihre Pfründe. Verteidigen. Wenn die Apotheker sagen, Leute, wir könnten doch eigentlich auch impfen, dann sagen die Ärzte, geht gar nicht.
Das stimmt nicht. Also die Zusammenarbeit ist im Gang und ist seit langem etabliert. Medizin ist Teamwork. Das ist so, schon seit 100 Jahren so. Seit man operiert wird, das Teamwork pflegt. Und je spezialisierter das man wird, desto wichtiger wird das Teamwork, weil verschiedenste Disziplinen und Gesundheitsberufe zusammenarbeiten. Was die Apotheker anbetrifft, ist es so, dass das jetzt völlig etabliert ist, auch gesetzlich abgesichert ist, dass die Apotheker gewisse Impfungen machen, dass die Apotheker auch rezeptpflichtige Medikamente ohne Rezept, also die Rezeptverlängerung, ohne Rezept können abgeben, das ist im Gesetz. Das Problem ist gegessen, das gibt es nicht mehr. Und die Zusammenarbeit die ist seit Jahrzehnten sehr intensiv und die muss noch weitergehen, das ist ganz klar, weil die Arbeitsteilung in der Medizin oder im Gesundheitswesen nimmt zu und das braucht mehr und mehr eine Zusammenarbeit und die muss weiter vertieft werden. Mir denkt aber, ein Aspekt jetzt, wo ist angetönt worden von einer Hörerin vorhin, wo ein Angebot hat erwähnt und Geräte hat erwähnt und Infrastruktur hat erwähnt. Das ist ein grosses Thema, ein grosser Kostentreiber, der jetzt überhaupt noch nicht ist, zur Sprache kam. Die Infrastruktur, das ist wichtig, dass man auch über das redet, weil das ist ohne Kostentreiber. Das heisst, wir haben gewisse Angebot, Infrastrukturangebot, und die sind möglicherweise heute nicht mehr korrekt aufgestellt, weil wir haben ein sehr grosses Spitalangebot und heute, wenn man, der Herr Schnell hat es schon gesagt, Luzern, Zürich tut Operationen erzwingen, ambulant, also nicht mehr im Spital, sondern ambulant, im ambulanten Teil vom Spital, die ambulanten spitalambulanten Operationsmöglichkeiten, die gibt es in der Schweiz heute kaum. Die sind im Ausland vorhanden. Die gibt es in der Schweiz kaum. Das ist ein Angebot, das fehlt, das im stationären Bereich zwar da ist, aber im ambulanten Bereich fehlt. Und das ist ein Kostentreiber, weil gewisse Entwicklungen sehr erschwert, weil die Angebote gar nicht vorhanden sind.
Also Herr Schlupp, jetzt muss ich das zuerst mal büscheln. Also ihr habt vorhin gesagt, ein Hörer hat gesagt, wenn es auch so viele Apparate überall gibt, klar braucht man die, wenn man irgendein Röntgen muss machen muss, dann ist ein Arzt oder auch ein Chiropraktiker froh, kann sein Gerät brauchen etc. Das war so eine Schiene, die eine Hörerin gesagt hat. Das andere, was ihr jetzt sagt, wenn man sagt, ambulant vor stationär, dann fehlt eigentlich genau das Angebot, das haben wir nicht. Also quasi, es reicht nicht, wenn man einfach so eine ambulante, was soll ich sagen, Hausarztgemeinschaft hat, wo man hineingeht und etwas Kleines machen lässt. Es müsste quasi etwas anderes geben. Verstehe ich euch richtig?
Ja, also es müsste ja, zum Beispiel wenn Zürich oder Luzern fordert und das auch festgelegt, Regierung, es wird jetzt ambulant operiert und nicht stationär operiert, dann heisst das, man muss die Operationen außerhalb vom Spital, also im Spitalambulatorium machen, nicht mehr im normalen im Umfeld, wo man es bis jetzt hat gemacht hat. Solche, das verlangt eine Infrastruktur, es verlangt Bauten, das muss man wie betonieren, aber der Beton ist anders in der Schweiz aufgestellt. Ja, die ambulanten Zentren gibt es noch gar nicht, was eigentlich braucht, für den Wechsel zu machen, wo jetzt die beiden Regierungen oder jetzt mittlerweile schon mehr als zwei Regierungen verlangen. Und wenn man schaut, wo wird jetzt investiert, dann wird in Erhalt und die Renovation von diesen Spitälern investiert. Die Gelder sind gesprochen, etwa 20 Milliarden in der ganzen Schweiz, von allen möglichen Kantonsregierungen. Aber alles im stationären Sektor, nicht im Ambulant-Sektor, wo jetzt zum Beispiel Regierungen verlangen, jetzt wird ambulant operiert. Das braucht eine spezielle Infrastruktur.
Also, ihr sagt, der Bundesrat Berset hat es auch gesagt, bei seiner Pressekonferenz, wir müssen mehr ambulant von stationär. Aber eigentlich gibt es das Gefäß in dieser Art noch gar nicht richtig, weil jetzt das ganze Geld geht einfach in Neubauten oder irgendwie Renovationen von alten Spitälern etc., wenn ich das so zusammenfassen kann.
Felix Schneuli? Also, ich finde, man muss jetzt also das Zeug nicht komplizierter machen, als es ist. Also, wenn ich einen Meniskus operiere oder nach noch drei Tage im Spital liege, dann kommt das einfach teurer, oder? Weil ich muss drei Tage lang im Spital versorgt und betreut werden. Wenn ich aber den Meniskus operiere und ich am gleichen Tag raus, beide Operationen finde ich im Operationssaal statt. Also es muss nicht eine frische Operation gebaut werden, nur wie jetzt der Meniskus ambulant statt stationär operiert wird. Also von dem her gesehen brauchen wir nicht alles neu, nur für die Verlagerung vorwärts zu treiben. Aber es ist ganz klar, es gibt ganz konkrete Gründe, warum es die Verlagerung von stationär zu ambulant in der Schweiz weniger vorgeschritten ist als im Ausland. Das hat vor allem finanzielle Gründe. Der erste Grund ist, für eine stationäre Operation zahlt der Kanton 55%, ambulant zahlt der Krankenversicherer 100%, während der Krankenversicherer stationär nur 45% zahlt.
Also wäre das eigentlich nicht ein gutes Mittel für die Krankenkassenprämie zu
stabil behalten? Das ist genau der Punkt.
Oder? Also je mehr ambulant dass man operiert, ja, desto mehr steigen die Krankenkassenprämien. Steigen
Krankenkassenprämien überproportional, der Kanton spart Geld, ohne dass er die Steuern senkt. Das ist der erste Grund, warum es das nicht stattfindet. Der zweite Grund, im Spital könnte ja das noch gleich sein, oder? Aber das Spital verliert natürlich Geld, oder? Der Preis, wenn man eben noch ein paar Tage betreuen kann, ist natürlich höher. Und dann kommt noch der Belegarzt. Oder? Es sind viele Operationen. Es ist ja auch erstaunlich, dass gerade Leute, die eine Zusatzversicherung haben, signifikant länger im Spital liegen als Grundversicherte. Weil eben dort der Belegarzt noch ein Zusatzhonorar hat. Über das muss man halt auch reden. Oder?
Jetzt mal Hand aufs Herz. Wird jemand, der privat noch versichert ist, wird er eigentlich mehr operiert?
Ja, es gibt Bereiche, also natürlich, also zum Beispiel Rückenoperation ist so ein Beispiel, oder, wo es Tendenz gibt, dass man am Rücken früher operiert wird, eher unnötig operiert wird, wenn man eine Zusatzversicherung hat, währenddem nur eine Grundversicherung, weil man vielleicht eher konservativ behandelt.
Also ist quasi, wenn jemand privat versichert wird oder ist, dann wird er schneller operiert und hat vielleicht eine unnötigere Operation mehr am Haus. Herr Schlup, da müsst ihr darauf etwas sagen.
Jetzt tun wir zwei verschiedene Sachen vermischen, Äpfel und Birnen. Wir reden ja hier heute über Krankenkassenprämienanstieg und nicht über Privatversicherung. Das ist ein ganz anderes Thema. Wir reden heute auch nicht über Unfallversicherung. Ich werde weiterhin über Krankenkassen und Krankenkassenprämien reden.
Diese Frage die brennt ganz vielen Leuten unter den Nägeln. Es geht ja darum, es geht ja um Vertrauen.
Ja, das ist richtig. Es gibt Hinweise in der Statistik, die die Behauptung von Herrn Schneuli stützen. Es ist aber so, dass die Versicherten mit einer Privatversicherung durchaus in der Lage sind, selber zu entscheiden, ob sie eine Operation wollen oder nicht. Und es ist so, dass ihre Ansprüche natürlich höher sind als bei einem Grundversicherten. Und das kann dort eine Rolle spielen. Aber noch einmal, wir sind hier an der Krankenkassenprämie. Es hat überhaupt nichts zu tun mit der Privatversicherung. Ich würde aber noch gerne ambulant von stationär, oder Herr Schneuli hat gesagt.
Weil ganz
das ist
kurz, weil wir haben Haufen Hörer, die hier warten.
Oder ambulant von stationär ist wirklich ein enormer Prämientreiber. Das hat der Herr Schneuli gesagt. Und das ist auch der Grund, warum, dass, wenn die Kosten, Gesundheitskosten in diesem Land um 2% steigen, steigen die Prämien um 3%. Also die steigen stärker Prämien als die Kosten. Und das hat auch mit dem Prämientreiber ambulant vor stationär zu tun. Das hat damit zu tun, dass wenn der Kanton im Spital zahlt und ambulant nicht mehr, der Prämienzahler ambulant auszahlt, dann sieht man, wenn man in Zürich oder in Luzern wohnt und jetzt neu im 18. die ambulanten Operationen hat, an sich gut, weil kostengünstiger, aber für Prämien wird das zu Kosten Prämienschub führen in den Kantonen, die das haben.
Da gibt's, das ist ja eine gute Lösung, nur noch für das Thema abzuschließen. Also es gibt im Parlament ein Vorhaben, das heisst einheitliche Finanzierung, das heisst alle KVG, also alle Leistungen gemäss Krankenversicherungsgesetz würden gleich finanziert werden, zum Beispiel 25% der Kanton, 75% der Krankenversicherer, egal ob sie stationär oder ambulant finanziert
werden. Und das würde es nachher wieder...
Das wäre sehr gut. Erstaunlicherweise wären sich jetzt Gesundheitsdirektoren mit Händen und Füßen gegen das, weil sie natürlich ohne das kein Geld sparen, ohne dass eben die Steuern gesenkt werden. Darum ist es Zeit, dass sich die kantonalen Parlamente ein bisschen gegen die Gesundheitsdirektoren wehren, die da bremsen.
Noch ein letztes Wort von mir zu diesem Thema. Eben, wie der Herr Schnelli sagt, es ist im Parlament ein Thema in der Kommission. Und letzte Woche hat auch die kantonale Gesundheitsdirektorenkonferenz einmal vorsichtig signalisiert, dass Kanton unter gewissen Voraussetzungen schon auch bereit wäre, für die ambulanten Spitalbehandlungen mitzuzahlen. Also da könnte ein bisschen Bewegung reinkommen. Im November werden sich dann Gesundheitsdirektoren noch einmal mit diesem Thema befassen.
Rahel Walser ist das gewesen, aus Bern, Inlandredaktorin von Radio SRF. Ein nächster Hörer mit einem neuen Thema. Wir sind jetzt mit drinnen, Krankenkassenprämien. Wie kann man schauen, dass sie nicht ständig weiter steigen? Es ist das der Josef Ziegler aus Niederbüren. Guten Abend, Herr Ziegler.
Guten Abend miteinander.
Ihr habt lange gewartet, aber jetzt hören wir zu.
Ja, mein Vorschlag ist radikal, oder? Abschaffung von der Krankenkasse. Und die Reichen, oder? Die könnten ja ihre Gesundheitskosten selber zahlen, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist die am Existenzminimum sind. Da müsste der Arzt, das Spital und ein Vertreter vom Staat, oder, müsste vor einer Behandlung aushandeln, was das kostet und wer was zahlt, oder? Wir würden so eine Behandlung erst machen, wenn Finanzen abgeklärt sind, oder?
Gut, also wir haben...
Müsste der Staat irgendeinen Fonds gründen, mit dem Geld, das er jetzt in Prämienverbilligung gibt, oder? Das würde wahrscheinlich Millionen, eventuell Milliarden zusammenkommen, oder?
Herr Ziegler, wir nehmen...
Und Privatsparen würde ihn auch gefördert. Dann weiss jeder Patient, wenn ich zum Doktor gehe, muss ich Geld selber haben, oder? Um das zu zahlen.
Und Herr Ziegler, ich habe noch eine Frage. Was machen Sie denn mit solchen, die chronisch krank sind?
Ja, das wäre eben eine Sache für den Staat, oder? Staat müsste schon irgendeinen Fonds einrichten, dass man eben die Minderbemittelten, dass dann der Staat würde die Behandlung direkt übernehmen,
wir oder? So genau, da haben wir euren Vorschlag, den wir hier sehr gerne schnell anschauen. Also die Reichen können selber zahlen und die weniger Geld haben, da gibt es einfach einen staatlichen Fonds. Schauen wir das schnell an.
Ja, also da haben wir genau die Situation, die man ja eigentlich mit dem Obligatorium nicht mehr wählen hat. Oder? Man hat eigentlich gefunden, man will das Recht schaffen, dass jeder unabhängig von seiner finanziellen Situation ein Anrecht hat auf medizinische Leistungen. Und ich finde, das ist eine Errungenschaft. Mit dieser Errungenschaft haben wir so ein paar Probleme eingehandelt. Über die haben wir jetzt wieder mal schon viel diskutiert. Aber ich finde es gefährlich, wenn man sozusagen die Errungenschaft, das Obligatorium, würde kippen. Also da hätten wir genau um die Situation, dass der, der aber das Geld nicht hat, der wird zum Bittsteller, der muss sich eben organisieren, der muss dann machen, dass er zu seinem Geld kommt, oder? Und da muss ich sagen, das wäre wirklich ein Rückschritt im Vergleich zu jetzt, wo wir ein Obligatorium haben und sagen, jeder muss Krankenkassenprämie zahlen, wenn er sie nicht selber zahlen kann, bekommt er Prämienverbilligung, dafür hat auch jeder das gleiche Anrecht auf Medizin. Der Herr Schlub hat es gesehen, der wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich ist.
Wir nehmen einen nächsten Hörer an, der Herr Samuel Felber aus Köniz. Guten Abend, Herr Felber.
Ja, guten Abend. Wohl.
Auch ihr wartet schon ein Moment, ihr habt uns zugelassen, genau. Auch ihr habt einen Vorschlag.
Ja, also ich bin grundsätzlich für Grundversicherung, Krankenversicherung. Was mich einfach stört, ist eben die alljährliche Erhöhung der Prämie. Und ich frage mich, ich bin Autofahrer, ich habe Autoversicherung. Und da geht es ja auch ein Stück weit um Solidarität. Aber wenn ich jetzt 10, 20, 30 Jahre unfallfrei fahre, dann bekomme ich einen Bonus. Und ich meinte, warum kann man das bei der Krankenversicherung nicht auch einbauen? Bis zu einem Grundbetrag, zum Beispiel von 300 Franken monatlich.
Gut, ich gebe das sehr gerne in die Runde, Herr Felber. Bleiben einen Moment schnell dran. Also, wie beim Auto, man wird belohnt. So ein Bonus-Malus-System.
Das Krankenversicherungsgesetz sieht Bonusversicherungen vor. Der einzige Punkt ist, darum gibt es die fast nicht auf dem Markt, oder? Das will die niemand. Im Gegensatz zu der Autoversicherung, wenn ich eine Krankenversicherung, eine Bonusversicherung nehme, also eine Grundversicherung, Bonusversicherung, dann muss ich über 100% einsteigen. Also dass ich zahle zuerst mehr Prämien und dann fängt es erst an zu sinken, wenn ich keine medizinischen Leistungen
bekomme. Das gibt's.
Ja, das gibt es. Aber eben durch die Hürde, dass die Prämie zuerst steigt, und dann muss ich zuerst mal eine Zeit lang kindermedizinische Leistungen konsumieren.
Also
dann bin ich dann zurück bei 100. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es ist, aber es gibt 1, 2 oder 3 Jahre so. Dann bin ich dann angefangen bei 100 und dann sinkt es dann leicht über 100. Ich möchte einfach nochmal auf einen Unterschied zwischen Krankheit und Unfall machen. Oder? Wenn ich natürlich Auto fahre, unfallfrei, oder? Bin ich da selber verantwortlich? Das habe ich wirklich selber im Griff. Oder wenn ich ein Auto einen Bonus habe und ich werde in einen Unfall verwickelt, bin ich selber schuld, dann steigt mein Bonus nicht. Jetzt haben wir das Problem bei der Krankheit. Oder? Wenn ich eben nicht Raucher bin und ich bekomme trotzdem einen Lungenkrebs, wieso soll ich nicht bestraft werden? Das ist wirklich der Unterschied. Und dann müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht Unfallversicherungen mit Krankenversicherungen vergleichen.
Herr Felber, leuchtet euch das ein?
Ein Stück weit schon. Also die Eigenverantwortung, denke ich, ist ja schon auch beim Gesundheitswesen. Ich muss jetzt sagen, ich bin Raucher. Und ich zahle als Pensionär zahle ich auch noch etwas an die AHV damit ein. Also ich bin sehr solidarisch mit meinem Rauchen. Aber ich brauche sehr viel Kräuter für meine Gesundheit zu erhalten. Und ich zahle aus dem eigenen Sack.
Also ihr sagt, die Selbstverantwortung ist sicher auch ein grosser Teil bei der Krankheit oder einfach wie man seine Gesundheit managt. Ich danke sehr. Ja. Merci vielmals, Herr Felber. Ein Thema, das immer auch wieder da online ist diskutiert wurde, war, dass Grundversicherung, die haben sich mit der Zeit so aneinander angeglichen und bieten eigentlich alle ungefähr ein ähnliches an. Wieso kommt denn eigentlich nicht die Einheitskasse? Ein Wort zu der Einheitskasse, respektive 2 oder 3, möchte ich hier gleich gerne noch schnell wechseln mit euch. Barbara Koller.
Ja, also Gabi Leu zum Beispiel hat geschrieben, es brauche eine Bundeskrankenkasse für alle und somit würden die Werbekosten und die hohen Boni wegfallen.
Also und die Einheitskasse.
Mhm. Das Stimmvolk hat die ja zuletzt 2014 ziemlich deutlich abgelehnt, mit über 61%. Und darum, ein bisschen bei den linken Parteien umgelost, hat sich im Moment niemand dafür, das neu zu lancieren. Aber es gibt jetzt eine Volksinitiative, die will quasi eine Art Einheitskasse-Light in den Kantonen möglich machen, dass also jeder Kanton eine eigene Ausgleichskasse gründen kann, die dann eine Prämie für den ganzen Kanton lanciert.
Die Einheitskasse ist ja einfach so, ist auf eine Art, im Sinn an den Abstimmungskampf, dort sind Gräben quasi durch die Schweiz durchgegangen und durch die Parteien durchgegangen. Ich habe gesehen, jetzt also in der ganzen Berichterstattung in den letzten paar Tagen, dass Leute, die früher vehement für einzelne Krankenkassen waren, plötzlich für eine Einheitskasse plädieren. Jetzt bin ich gespannt, Felix Schneuli, ob dir eigentlich mit der Zeit auch zu denen gehören, die so eine Einheitskasse würden befürworten?
Also ich habe da ganz pragmatisch, überhaupt keine ideologische Haltung. Frau Walser hat es gesehen, also wir schon dreimal darüber abgestimmt. Dreimal hat das Volk die Einheitskasse abgelehnt. Jetzt gibt es im Kanton Waadt Gesundheitsdirektor Pierre-Yves Maillard. Er war ja dann Konkurrenz zu Herrn Berset für den Bundesrat. Sein Kollege aus Genf, nicht links, ganz rechts aussen, Mouvement des Citoyens Genevois, also MCG, der Mauro Poccia, auch Gesundheitsdirektor, der hier so eine Idee lanciert. Also das ist, kommt ging um mich, oder? Und jetzt muss ich sagen, irgendwann mag ich das wirklich nicht mehr. Und ich finde es vernünftiger,
also, wenn man jetzt... Also sagt ihr aus Erschöpfung ja?
Nein, ich sage nicht aus Erschöpfung ja. Ich würde etwas anderes vorschlagen. Statt dass wir die vierte oder fünfte oder noch sechsmal eine Volksabstimmung machen zu diesem komischen Thema, würde ich sagen, der Pierre-Yves Maillard soll doch mal 5 Jahre lang im Kanton Waadt eine Einheitskasse durchführen. Im Rest der Schweiz lassen wir das System, wie es ist. Und dann vergleichen wir nach 5 Jahren, wer ist jetzt besser. Hat jetzt er mit seinem System die Gesundheitskosten wesentlich können senken? Ist alles besser? Sind die Leute happy? Das soll man in der ganzen Schweiz einführen. Wenn nicht, dann lassen wir es so, wie es ist. Und dann ist das Thema endlich mal für alle Zeit vom Tisch.
Einheitskasse. Wir sehen es, es ist ein Thema, wo der Herr Schneuli nicht mehr so manchmal darüber reden will. Es ist einfach schon zu manchmal debattiert worden. Man sagt, man könnte damit Kosten sparen, weil der ganze Verwaltungsaufwand minimiert würde. Der schüttelt den Kopf, Jürg Schlup.
Also die... Differenzen, die Diskussionen betreffend Einheitskasse gehen natürlich zumindest durch die Ärzteschaft durch. Und dort haben wir natürlich eine Röstigraben wie im Land auch. Westlich von der Saane haben wir Befürworter und östlich von der Saane Gegner. Wichtig ist vor allem mit diesem Thema heute Prämiensteigerung. Es gehen alle davon aus, dass ohne eine Einheitskasse wird nicht einen wesentlichen Einfluss auf Prämiensteigerung. Prämiensteigerung ist unabhängig, ob man eine Einheitskasse hat oder nicht. Also wir können das Problem Prämiensteigerung nicht lösen. Im Gegenteil, es gibt Stimmen und auch ausländische Beispiele, die zeigen, dass es eher noch zunimmt mit der Einheitskasse. Also die Einheitskasse kann man durchaus diskutieren, aber im Sinn von Prämiensteigerung bekämpfen, gehe ich nicht davon aus, oder das ist auch gemeinsam so, dass das einen Einfluss hat auf einen Prämienanstieg.
Wir müssen es hier so lassen, weil wir nicht eine ganze Stunde über die sättigen Kassen reden können. Rahel Walser, zum Schluss. Was steht politisch auf dem Programm Punkt Gesundheit? Woher geht die Reise in den nächsten paar Monaten?
Gespannt wartet man auf einen Bericht. Der Bundesrat Berset hat eine Expertengruppe einberufen, unter der Leitung von der früheren Gesundheitsdirektorin, Zürcher Gesundheitsdirektorin Verena Diener. Es geht darum, schauen, was könnte man für Massnahmen ergreifen, damit eben nicht immer mehr und immer teurer das Gesundheitswesen wird. Und vor allem auch ins Ausland zu schauen, was könnte man von dort sich abschauen. Und die Gruppe hat den Bericht abgeliefert beim Bundesrat und jetzt ist der wieder am Zug.
Gut, man ist dran, oder? Wenn ich euch zuhöre, von allen Seiten her, man ist sehr dran. Wir waren hier auch extrem dran gewesen, am grossen weissen Tisch da im Radiostudio Zürich. Ich danke den Herren hier im Zürcher Studio und merci vielmals, Rahel Walser, seid ihr bei dieser Sendung dabei gewesen. Ganz herzlichen Dank.
SRF 1 Forum.
Warum steigen Krankenkassenprämien regelmäßig an und wie könnte man den ab?
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.